Bald ist ja Oktober und der Oktober ist ja der Brustkrebsmonat, also der Monat, wo man auf das Thema Brustkrebs seinen Fokus legt. Und aus diesem Grund habe ich ein Gespräch geführt mit einer Frau, die Brustkrebs hatte. Stell dich doch einfach mal vor, bitte.
Ich bin Elke, 54 Jahre alt, habe 2011 die Diagnose Krebs bekommen und mir vor 2 Jahren beide Brüste amputieren lassen, freiwillig, aufgrund des Gens.
Du bist 54 Jahre alt, du bist verheiratet und hast wie viele Kinder?
3 Kinder.
Jungen Mädchen?
Das eine war ein Mädchen, ist jetzt ein Mann, ist transgender und 2 Jungs.
Also quasi 3 Jungs.
3 Jungs sind es jetzt, ja.
3 Jungs, super. Vor 2 Jahren hast du dir die Brüste abnehmen lassen und die Diagnose war 2011.
Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du die Diagnose bekommen hast?
Ja, also ich selber habe es festgestellt. Ich hatte gerade meine Bilanzbuchhalterprüfung Teil A bestanden, stand unter der Dusche und habe festgestellt, da ist was und mir war gleich klar, das ist Krebs. Und hatte für mich beschlossen, ich feiere jetzt 3 Tage lang den Bilanzbuchhalter und dann gehe ich zum Arzt und so habe ich es auch gemacht und dann haben sie es eigentlich nur bestätigt, dass es Krebs ist.
Und du hast aber erst etwas später den Gentest gemacht.
Nach der Chemo und der Bestrahlung habe ich den Gentest gemacht und habe mir dann Gebärmutter und Eierstöcke entfernen lassen, aufgrund das Risiko dadurch zu senken, dass die Hormone runtergehen.
Die genaue Bezeichnung für deinen Krebs lautet?
BRCA2.
Und das war der Grund, wo du gesagt hast, ich will das Risiko minimieren und ich lasse mir auch die zweite Brust abnehmen.
Beide Brüste. Beide. Ich war brusterhaltend operiert und habe mir dann beide Brüste abnehmen lassen vor 2 Jahren.
Oh, und dann hast du entschieden, die beiden Brüste nicht wieder aufbauen zu lassen?
Ja, das war für mich eigentlich von Anfang an ziemlich
Warum?
Klar. Weil ich Angst hatte, dass sich darunter wieder Krebs bildet und jemand das nicht feststellt. Und die Entscheidung, sie amputieren zu lassen, war nur aufgrund meiner Angst, dass er zurückkommt.
Und du trägst auch keine Prothese?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich es albern finde.
Okay.
Ich kann mich damit nicht...
Du darfst nicht an das Mikrofon fassen, Entschuldigung. Ja, das ist, man macht das einfach, so eine Bewegung. Aber ich habe das Mikrofon an deiner Kette festgemacht und da darfst du bitte nicht hinfassen. Aber ich hoffe, dass ich das vielleicht rausschneiden kann. Wenn nicht, ist es ja kein Problem. Du findest albern, hättest Prothesen tragen albern gefunden.
Ja, ich konnte mich nicht mit identifizieren. Ich habe sie mir abgeholt, habe sie mir angeguckt und eigentlich fand ich es ganz cool, mir vielleicht 3 Jahre später kleinere und dann mal mit kleinen und großen Brüsten durch die Gegend zu laufen, aber habe dann festgestellt, es ist überhaupt nicht meine Welt.
Deine Söhne, wie haben die erstens auf deine Erkrankung und dann auf die Entscheidung reagiert, dass du dir beide Brüste amputieren lässt?
Also auf die Erkrankung, der eine war noch relativ klein, der war gerade 11 Jahre alt. Nee, 10 war Kilian. Das war natürlich sehr schwierig. Die anderen beiden waren schon deutlich größer, erwachsen. Aber sie haben eigentlich relativ gut reagiert, als ich krank wurde. War natürlich für alle ein Schock, aber es war okay. Und die Brustamputation war im Grunde genommen, Mama, wenn du das machen möchtest, dann mach das. Und war für die... Als hätte ich gesagt, ich habe ein gebrochenes Bein. Also das war kein Thema bei meinen Kindern.
Okay. Und für deinen Mann?
Der hat nur zu mir gesagt, Hauptsache du lebst. Mhm. Und dann lass sie abnehmen. Also es war überhaupt kein Thema.
Und warst du in irgendeiner Art Selbsthilfegruppe?
Nein.
Oder hast du dich bei der Chemo zum Beispiel vorher, hast du da Frauen, betroffene Frauen getroffen?
Nein.
Wieso?
Weil ich ein wahnsinnig empathischer Mensch bin, also schon deutlich zu viel empathisch. Und wenn ich dann solche Frauen sehen würde und ihre Geschichte, damit kann ich nicht umgehen.
Das kann ich auch verstehen. Mhm. Wie reagieren deine Kollegen? Also du bist Finanzbuchhalterin. was ich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil alles, was mit Zahlen zu tun hat, bei mir ja absolute Panik auslöst. Ja?
Also ich bin Bilanzbuchhalterin.
Bilanzbuchhalterin, okay. Und wie haben deine Kollegen darauf reagiert?
Das war
auf dich als brustlose Frau?
Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch in einer Firma gearbeitet, wo tatsächlich nur Männer waren. Da gab es keine Frau, es war eine Gleisbaufirma. Das war einfach so. Also es hat also keiner was gesagt. Oder ich habe gesagt, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, lass mir beide Brüste amputieren. Die wussten ja, dass ich Krebs hatte und regelmäßig zur Untersuchung musste. Und das war total okay. Dann bin ich wiedergekommen und es war so, dass ich ohne Brust durch die Gegend lief.
Ah ja, also deine Freunde und Freundinnen?
Die haben alle gesagt, Elke, das merkt man nicht. Das sieht man gar nicht. Also ich habe es auch ein einziges Mal erlebt, dass jemand geguckt hat. Das war tatsächlich eine Frau im Urlaub, die mir im Pool immer auf die Brüste guckt oder auf die nicht vorhandenen Brüste guckte. Das fand ich. Ich war kurz davor, sie zu fragen, ob ich denn irgendwas hätte, was ihr nicht gefällt. Und dann kam sie aber selber und hat mich angesprochen. Aber ansonsten ist Sauna und so kein Termin, kein Thema.
Und warum hat sie sich angesprochen, die Frau im Pool?
Weil sie wissen wollte, was ich habe machen lassen und warum.
Ah ja. Du hast erzählt, dass du dir ein Bikini gekauft hast.
Ja.
Und es gab damals dann offensichtlich schon Bikinis ohne ausgearbeitete Oberteile.
Ja, ich habe ihn an der Nordsee gekauft, wo es ja dann eine deutlich größere Auswahl gab. Und bin in den Laden. Ich habe gesagt, ich suche einen Bikini, aber er darf aufgrund meiner Amputation keine Ausformung haben. Und dann bin ich mit der Verkäuferin los und wir haben relativ zügig einen gefunden.
Und damit gehst du auch ins Wasser?
Ja.
Und da guckt... Ja. Guckt da jemand oder guckt, wird da komisch
nein.
geguckt? Hast
nein.
du nicht das
nein,
Gefühl?
Gar nicht, nein. Also ich gehe auch in die Sauna.
Ja.
Und auch selbst da, es guckt also keiner, noch nicht mal ein Mann irgendwie, wo ich am Anfang so dachte, so wie mag das sein, wenn ich jetzt in die Sauna gehe? Und das ist total normal.
Boah, das ist also, ja, eigenartig, weil das doch eigentlich auffällt. Also.
Ich glaube, es ist mein Auftreten, dass ich einfach das...
selbstverständlich machst.
Genau, es ist selbstverständlich, dass ich so bin, wie ich bin und ich glaube, dass deswegen keiner darauf reagiert.
Ich frage darum so nach, weil ich, als ich die erste Frau aus meinem ersten Projekt fotografiert habe, ohne Brüste, oder als ich sie gefragt habe, ob sie das machen würde, da hat sie überlegt und hat sich gefragt, ob sie das ihrem Mann zumuten kann, dass es solche Bilder von ihr gibt. Da hat ihre Tochter gesagt, Mama, spinnst du? Und dann war es auch kein Thema. Also meine erste Serie ging ja um Frauen, die gerade in der Chemo sind und keine Haare mehr hatten. Und da war eben sie dabei, die auch beide Brüste amputiert war. Das war eine Kettenraucherin, die hat auch immer noch geraucht. Das fand ich unglaublich erstaunlich und eine ganz schlanke Frau. Und ohne Haare und ohne Brüste, das ist schon, wenn man das Foto sieht, fragt man sich schon im ersten Moment, ist das ein Mann oder eine Frau? Und, aber wir haben es dann gemacht und ich bin ihr sehr dankbar, dass ich die Fotos habe machen können, weil ich ja finde, dass sowas eben auch publiziert gehört. Das ist aber ein anderes Thema. Aber da wir gerade mal dabei sind, du hast dich entschieden, dich heute von mir fotografieren zu lassen, auch für meine Ausstellung, die im Oktober stattfindet, in der Uniklinik in Düsseldorf. Warum?
Für mich war der Punkt, finde ich, ist es ein sehr wichtiges Thema. Und als ich mich entschieden habe, die Brüste amputieren zu lassen, hatte ich ein Heft, wo Unterwäsche für solche Frauen wie mich waren. Und die Frauen stellten sich alle da wie gut es ihnen geht und wie toll es ist. Und mir fehlte einfach der Punkt, dass mal eine von diesen Frauen sagen würde, auch wir haben Zweifel gehabt und auch wir haben Ängste gehabt. Sie standen da und strahlten in die Kamera und meinten, ich bin toll und alles ist gut. Ich gehöre auch zu den Frauen, denen das egal ist, aber trotzdem hat man Zweifel gehabt und drüber nachgedacht, wie mag es wohl sein, ohne Brust zu leben und ohne Aufbau? Was sagt die Umwelt? Wie gehen die mit einem um? Was sagt mein Mann? Wie ist es, das erste Mal in den Spiegel zu gucken? Und das fehlt mir immer bei dem Thema. Und gerade auch bei Frauen wie mich mit dem Gehen kommt oft, ach ja, Angelina Jolie, ja, sie hat es auch getan, aber niemand hat darüber gesprochen, was es bedeutet für einen, sein Kind Krebs vererbt zu haben. Meine Mutter muss damit leben, dass sie mir Krebs vererbt hat und darüber nachdenken und mit klarkommen. Und dieses Thema, auch das Gehen mal, dass Frauen die Möglichkeit haben, in die Klinik zu gehen, sich untersuchen zu lassen, das möchte ich persönlich gerne mehr publik machen.
Also deine Mutter, wann ist deine Mutter an Krebs erkrankt?
Vor 30 Jahren.
Also sie lebt noch.
Sie lebt noch, ja. Hat eine Brust amputiert und aufbauen lassen.
Und es geht ihr gut?
Ja.
Okay, also das war ja die Erfahrung, die du gemacht hattest. Und dann bist du selber erkrankt und dann, du hast ihr drei Söhne und sind sie alle Träger des Gens?
Also der erste nicht, die anderen beiden haben sich es noch nicht untersuchen lassen. Ah, ja. Da der erste ja ein Mädchen war zu dem Zeitpunkt, haben wir das gleich untersuchen lassen. Aber die beiden anderen haben wir noch nicht untersuchen lassen.
Aber der erste ist nicht, das ist ja
der
gut.
Der erste ist nicht, nee, das ja. war sehr gut.
Weil ich habe eine Frau fotografiert, deren Bruder war der Träger des Gens. Und der hatte zu dem Zeitpunkt auch zwei Töchter und die waren noch sehr jung. Ob sie es inzwischen wissen, weiß ich nicht, dass sie sich untersuchen lassen müssen. Das ist ja eine schwierige Situation. Also du sagst selber, du hast deinen Kindern vielleicht dieses Gen vererbt und deine Mutter hat es dir vererbt. Aber das ist ja keine Frage von Schuld.
Nein, aber man möchte ja den Kindern nur das Beste mitgeben. Ja, und Krebs gehört nicht gerade zu dem Besten, was ich meinen Kindern mitgeben kann.
Das stimmt.
Also das ist ja schon, dass man eigentlich hofft, dass die Vererbungslehre nur das Beste mitbringt.
Und aber deine beiden Söhne, die noch nicht getestet sind, die wissen, dass das ansteht.
Ja. Ja.
Und wie empfinden Sie das?
Eigentlich ganz locker. Vielleicht, weil ich damit auch relativ locker umgehe. Also mich hat nach der Gendiagnose mal eine Krankenschwester gefragt, wie es mir denn gehen würde, damit mit dieser Angst leben. Ich sage, ja, das ist so. Also für mich ist es einfach da. Und ich glaube, dadurch gehen die Kinder auch ganz anders damit um, als wenn man da zu Hause immer sagt, oh, wie furchtbar und was. Für mich ist es halt einfach da und ist okay so.
Puh, ja, aber trotzdem sagst du, war da zum Beispiel die Angst, dass wenn du dir beide Brüste aufbauen lassen würdest, dass da drunter wieder was entstehen könnte?
Ja.
Das heißt, du bist ja auch noch in diesen regelmäßigen Untersuchungsturns drin. Und ich kriege immer mit, dass die Frauen vor dem Termin immer unglaublichen Bammel haben. Geht es dir auch so?
Ja. Also jetzt nicht mehr, weil man kann ja nicht mehr viel untersuchen. Aber vorher war es tatsächlich, ich war 2 Wochen vor dem Termin immer nicht zu gebrauchen. Also man ist mit Panik hin. Mein Mann war immer sehr nett dann, der hat einmal einen TÜV-Aufkleber mitgenommen und wenn ich dann rauskam, hat er mir einen TÜV-Aufkleber auf die Jacke bekommen.
Das wär auch ein nettes Foto, du mit TÜV-Aufkleber.
Ja.
Fällt mir gerade ein, ja. Okay, und also nochmal zu dem Moment der Diagnose. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du erfahren hast oder als es hieß, es ist Krebs?
Da war mein erster Gedanke, scheiße, ich bin nicht mit Hurtigruten gefahren. Das war, komischerweise das Erste, was mir eingefallen ist.
Also quasi deine Löffelliste, die hast du,
die ist dir die habe ich danach tatsächlich auch gemacht und abgebaut an Reisen, die ich machen wollte.
Ah ja, also das war dein erster Gedanke, dass du dachtest, was du noch nicht gemacht hattest im Leben.
Ja, ja.
Das ist aber jetzt auch schon über 10 Jahre her und du hast es nachgeholt.
Ich habe es nachgeholt. Ich war Antarktis, Galapagos, Spitzbergen.
Hast du immer noch das Gefühl, dass du dir was gönnen musst?
Es ging nicht ums Gönnen müssen, sondern darum, das zu tun, was man tatsächlich immer mal tun wollte und das gleich zu tun. Also ich habe Paragliden gemacht, ich habe einen Hubschrauberflug gemacht. Ich war auf Island in der Spalte bei 3 Grad Wassertemperatur schnorcheln. Viele sagen, ich bin verrückt, solche Dinge zu tun. Ich gehe jetzt demnächst einen Tiger streicheln bei uns im Norden. Aber für mich ist es einfach, ich möchte das tun und dann tue ich das, weil ich es jetzt lebe. Es ist mein Leben und es ist mein Tod und es ist meine Entscheidung.
Glaubst du, dass die Diagnose dich dazu gebracht hat, zu sagen, ich lebe jetzt und ich will jetzt leben?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall diese Dinge alle zu tun.
Also nicht mehr aufzuschieben.
Nicht mehr aufzuschieben, genau. Das gleich zu machen und sich auch diese Wünsche zu erfüllen. Also Uns geht es zum Glück finanziell relativ gut. Das muss natürlich da sein, aber wir müssen auch drauf sparen. Und für mich ist es das wert, eben mein Geld beiseite zu packen, um eben solche Dinge mal zu tun können.
Ja, ich finde das finde ich eine interessante Philosophie. Ich hatte noch eine andere Frau, die ich fotografiert habe, die hat sich nach der Diagnose, dass ihr Krebs wiedergekommen ist, eine Ducati gekauft, ein Motorrad, und weil sie halt das machen wollte. Ich denke, wir sollten nicht warten, bis wir so eine Diagnose bekommen, um zu sagen, ich will jetzt das machen, was ich machen möchte, und das nicht aufschieben. Ich meine, ich bin 20 Jahre älter als du. Also bei mir ist es so, wenn irgendwas kaputt geht, dann ärgere ich mich nicht, sondern ich kaufe es mir neu. So eine Entscheidung, weil ich denke, es bringt ja nichts zu ärgern. Ich ärgere mich eh ungern oder selten oder will mich nicht ärgern. Und will eigentlich auch den Moment genießen. Also den Moment zu genießen, hat mich mein erster Enkel gelehrt. Weil als ich ihn betreut habe, haben wir stundenlang Kerzen ausgeblasen. Also er hat sie ausgeblasen und ich habe sie wieder angezündet. Und wenn er abgeholt wurde, war ich aufgrund des Serotonins sowas von relaxed. Ich war wirklich gedopt immer am Abend. Und das habe ich eigentlich sehr genossen. Und als ich ein Kind hatte, ich war alleinerziehend und freiberuflich, da habe ich mir solche Momente, glaube ich, nicht gegönnt in der Erziehung meiner Tochter. Und mit meinen Enkeln, da kann ich wirklich zusammen sein. Ich genieße jeden Moment. Und einfach nur sie zu beobachten, das finde ich absolut erfüllend. So, ne? Und ich denke auch, das Aufschieben ist wirklich keine Option. Man sollte wirklich Dinge tun, die man tun möchte, weil du weißt nicht, ob es das Morgen gibt, an dem du das tun kannst.
Ja, erstmal das. Also ich finde, es hat eine andere Wertigkeit, viele Dinge. Man weiß viele Dinge anders zu schätzen und nimmt auch einiges gelassener im Leben. Aber für mich ist es sind ja auch ungewöhnliche Dinge, einen Tiger zu streicheln und solche Dinge zu tun. Viele Menschen sagen halt zu mir, ja, warum tust du das? Das ist doch blöd.
Was du, ist denn da blöd?
Ja, in deinem Alter noch.
In deinem Alter?
Solche Dinge, Paragliden zu machen, total unverständlich. Aber ich habe auf Island eine Frau kennengelernt, die war mindestens 20 Jahre älter wie ich, die gleichen Dinge tat. Und das fand ich sehr faszinierend. Sie tat es ohne Krebs. Ihr Mann war genauso wie mein Mann so, ja, mach Mann. Ich habe kein Interesse dran, aber ich gönne dir das. Tu mal deine Dinge. Und das war mal faszinierend, eine Frau zu sehen, die gleichen Wünsche hatte. Die hat auch dieses Fledermausfliegen vom Berg gemacht und so und Flugzeugfliegen und all solche Dinge, wo ich sage, ja, das würde ich auch gerne mal. Das war einfach mal jemanden zu sehen, der die gleiche Einstellung dazu hatte.
Also ich habe mir eine Fotodrohne gekauft dieses Jahr und genieße das sehr, mit ihr zu fliegen. Und ich beschäftige mich jetzt auch mit der KI. Und da hat neulich jemand auf Facebook gesagt, Beate, du bist wirklich eine coole Socke. Ich sage, wieso? Ja, weil ich immer noch offen wäre für solche Sachen. Und was bin ich wirklich? Also die Drohne empfinde ich als, ja, ich überlege mir, ob es vielleicht der Wunsch ist, selber fliegen zu können. Und weiß ich nicht, aber es macht mir Spaß. Jetzt gerade bin ich seit einigen Monaten, komme ich nicht dazu, das Wetter ist nicht so gut. Und aber ich freue mich darauf, dass ich es, wenn ich es wieder mal ausprobieren kann, weil ich muss da noch viel lernen. Man steuert die quasi über so kleine Sticks und da ich nicht die Generation von Videospielen bin, habe ich das nicht gelernt. Also die Augen-Hand-Koordination muss da wirklich noch gelernt werden. Aber da ich das spannend finde, mache ich das. Genauso wie mich mit der KI auszuprobieren, finde ich auch total spannend. Du fotografierst auch.
Ja.
Erzähl mal, wann hat das angefangen?
Solange ich denken kann. Also als Kind schon habe ich gerne, da gab es ja noch diese Ritsch-Ratsch-Dinger, mit denen habe ich fotografiert. Dann hatte ich, mein Vater ist ja früh gestorben, aber seine alte Kamera war noch da, mit der habe ich eine Zeit lang fotografiert. Das war immer da. Also, und dann, als die Kinder kleiner waren, war es weniger geworden. Aber wo ich jetzt wieder auf Reisen gegangen bin, ja, viel Landschaft, also viele Tiere. Ich liebe es, Vögel zu fotografieren.
Und druckst du die Bilder aus?
Ich mache Fotobücher.
Ja, das ist eine gute Sache.
Ja, weil irgendwann habe ich beschlossen, du hast tolle Fotos. Ich habe tatsächlich auch schon mal zwei verkauft. dass es einfach schade ist, dass sie keiner sieht.
Ja, man muss die Bilder auch in die Hand nehmen können. Ja, also Fotografie ist ein Medium, das musst du in die Hand nehmen, um es überhaupt auch wertschätzen zu können. Es ist schön, es auf dem Computer zu haben, aber aus dem Fotobücher zu machen, das sage ich allen meinen Kunden, die auch mit dem Handy fotografieren oder so, bitte setzt euch einmal im Jahr hin und druckt das aus, damit ihr was in der Hand habt, was ihr auch in anderen geben könnt. Das ist ein anderes Gefühl. Wie geht es dir damit, wenn du fotografierst? Kannst du das beschreiben?
Also ich finde es einfach toll, Momente einfangen zu können. Und ich glaube, man hat auch irgendwann, wenn man rausguckt, so einen Blick, dass man einfach das Bild vor sich sieht. Also wir waren auf Island fahren mit dem Auto und ich gucke nur beiseite und sage, stopp, stopp, stopp. Es war ein wunderschönes, idyllisches Bild mit einem roten Boot auf einem dunkelblauen See, Berge dahinter, Sonnenschein. Es war das Bild schlechthin. Was ich tatsächlich dann auch meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt hatte, weil sie sofort sagte, das will ich haben. Es ist für mich einfach dieser Moment, das dann einfangen zu können.
Also schöne Momente.
Und anderen Leuten das zeigen zu können, wo ich bin. Also ich habe, wenn ich auf Reisen bin, stelle ich meine Bilder immer in Status, weil die anderen freuen sich. Also ich habe von vielen Rückmeldungen, die sagen, das Erste, was ich morgens mache, ist deine Bilder angucken. Und das finde ich einfach schön, anderen Leuten damit eine Freude zu machen.
Verstehe ich. Hast du das Gefühl, dass du seit der Diagnose intensiver lebst?
Ja. Sonst würde ich all die Dinge auch nicht tun, die ich tue.
Und würdest du auch sagen, es lohnt sich, intensiver zu leben?
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich mir aus dem Krebs rausgezogen, dass man eine andere Einstellung zum Leben hat.
Und deine Tochter ist jetzt ein Mann. Du hast es erwähnt, darum lass mich dann nochmal nachfragen. Das ist natürlich unglaublich spannend. Also deine erste Tochter, deine einzige Tochter, hat das Gefühl, dass sie im falschen Körper geboren wurde. Wie war das für dich?
Sehr schwierig. Also es war schon sehr schwierig, weil es nicht absehbar war. Es kam also für uns ganz plötzlich. Sie hat als Kind mit Puppen gespielt und sich wie ein normales Mädchen verhalten, außer dass sie kein Rosa mochte. Also dadurch war das sehr überraschend. Aber
also sie musste sich auch hat sich auch die Brüste amputieren lassen?
So wenig Brust, da brauchte sie nichts amputieren.
Ah ja, okay. Aber also das ist jetzt kein Problem mehr für dich?
Nein, gar nicht. Das ist so, wie es ist.
Wie alt ist er?
32, heute Geburtstag.
Heute Geburtstag, okay. Wahnsinnig. Ja. Also das heißt, du hast in deinem Leben schon einiges erlebt. Im Vorgespräch hast du auch schon erzählt von einigen Dramen in deinem Leben. Und ich habe dich gefragt, was du glaubst, woher deine Resilienz kommt. Also deine Fähigkeit, immer wieder das Positive zu sehen. Was glaubst du, was die Ursache dafür sein könnte?
Mein Trotzkopf.
Das hast du schon gesagt, Trotzkopf. Ja. Aber also ich nenne es immer noch Resilienz, diesen Trotzkopf. Das heißt, du willst dich nicht in die Knie zwingen lassen.
Nein.
Willst nicht aufgeben.
Nein.
Ja, und da frage ich nochmal, dafür muss es einen Grund geben, dafür muss es eine Quelle geben, aus der du schöpfst.
Also ich habe einen Teil Glauben an Gott tatsächlich. Ich bin katholisch, nicht streng katholisch, aber ich habe meinen Glauben und manchmal hadere ich damit und sage einfach, man sagt ja, der liebe Gott tut einem nur so viel auf, wie die Schultern tragen können, und ich sage dann immer, ja, bei mir hat er sich aber manchmal verschätzt. Also, und das ist okay für mich. Also mein Vater ist ganz früh gestorben, dann ist meine Oma relativ früh gestorben, mein Bruder ist gestorben.
Also alles Gründe, um
eigentlich zu zweifeln.
Ja,
an Gott.
Zu zweifeln, genau.
Ja, aber das war für mich nie.
War nie eine Option.
Das
großartig.
Ist irgendwie denke ich immer, es ist so, wie es ist. Als mein Ex-Mann sich das Leben genommen hat, bin ich zum Pfarrer gegangen und habe ihn gefragt, ob mein Mann in den Himmel kommen kann, weil er ja sich das Leben genommen hat. Und das war eigentlich so das Einzige, was mir damals Sorgen gemacht hat. Wir waren katholisch verheiratet und im Grunde war ich in dem Moment erst wirklich geschieden. Also obwohl ich schon neu verheiratet war, aber es war trotzdem der Gefühl, jetzt ist die Ehe endgültig vorbei.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass dir das Kraft gibt. Denk an dein Mikrofon. Ich denke, dass dir das Kraft gibt, aber da muss es noch was anderes haben. Also ich denke mir, so ein unbändigen Willen zum Leben und zum Intensivleben finde ich schon ungewöhnlich. Ich finde es positiv, ich finde es toll, ich beglückwünsche dich dazu, ich finde es großartig. Ich denke mir, wir alle sollten so eine Einstellung zum Leben haben, weil wir haben nur dieses eine Leben. Nee, wie sagt Snoopy, stimmt nicht, was wir einmal haben, ist der Tod, aber ansonsten leben wir jeden Tag. Ich glaube, wir sollten alle diese Einsicht oder diese Erkenntnis haben, dass wir jeden Tag leben und dass wir jeden Morgen, an dem wir aufwachen, uns glücklich schätzen können, dass wir das tun. Jetzt muss ich mal was trinken. Aber du machst das mit du lebst intensiv und genussvoll. Das finde ich total, das bewundere ich sehr. Auch ob all der Dramen, die du in deinem Leben erlebt hast, das immer noch zu können, immer noch die Fähigkeit dazu zu haben, ist jetzt nicht selbstverständlich.
Ja, das sagen viele, aber für mich ist es irgendwie selbstverständlich. Okay. Also dass ich nehme es nicht als was Besonderes. Ich sehe mich immer, Kinder haben früher so ein Spielzeug gehabt, so ein Stehaufmännchen, was man antippte. Und so sehe ich mich. Also man tippt mich an, haut mich um und ich sage dann stehe ich halt wieder auf.
Wahnsinnig.
Und ich denke, es hängt viel damit zusammen, weil ich viel erlebt habe, dass man irgendwann einfach sagt, ey, das hat es nicht geschafft, dich in die Knie zu bringen und du jetzt erst recht nicht mehr.
Also ich finde das großartig. Was steht hier noch auf deiner Löffelliste, was du noch nicht abgearbeitet hast?
Ja, das Tigerstreicheln jetzt, was jetzt im August kommt, einen Tag mit einem Tiger zu verbringen.
Erzähl mal, wie geht das?
Das kann man bei uns im Norden im Dassau machen. Da geht man dann hin zum Tiger in einen Tierpark und die haben einen Tiger da und verbringt dann einen Tag mit dem Trainer von dem Tiger.
Du und der Tiger und der Trainer?
Genau.
Das ist eine Idee, glaube ich. Dazu hätte ich, glaube ich, auch mal Lust. Also Tiger streicheln. Also gut, die sind ja satt und gesättigt und die sind ja darauf trainiert, da auf dich. Aber es ist natürlich schon, das sind ja immer wieder fremde Menschen, auf die sie sich einstellen müssen. Es gibt immer, auf Instagram gibt es manchmal so nette Videos, wie so also wilde Tiere, die von Menschen großgezogen worden sind, wenn sie diesen Menschen nach ein paar Jahren wiedersehen, wie sie hinrennen und den umarmen. Und wenn so ein Tiger einen umarmt, da ist es schon schwer, stehen zu bleiben. Das finde ich total faszinierend, wie liebevoll diese riesigen Tiere sein können. Und wieso Tiger streicheln?
Ich mag einfach wahnsinnig gerne Katzen. Wir haben 4 Katzen zu Hause. Und
sind schon toll, ne?
Sind schon toll. Und ich finde einen Tiger von der Ausstrahlung, von der Kraft und Eleganz, finde ich unglaublich.
Das finde ich spannend. Und was gibt es noch auf deiner Löffelliste?
Ja, ein Wunsch, aber den werde ich mir nicht wohl erfüllen können, einmal mit Walen zu tauchen. Aber da muss man ganz weit wegfliegen, da kostet alleine der Flug schon
Delfine, an die 10.000. Aber mit Delfinen kann man doch schwimmen.
Mit Delfinen kann man, ja. Ich habe jetzt Weihnachten meinen Tauchschein gemacht, weil der stand auch auf der Löffelliste. und da sind mir tatsächlich schon, obwohl wir noch nicht viel tauchen waren, 4 Delfine um mich rumgeschwommen.
Was stand denn noch alles auf deiner Löffelliste?
Also damals stand noch viele Reisen drauf, die Antarktis, Galapagos, Spitzbergen, Grönland, also all diese ungewöhnlichen Länder, die was mit viel Natur zu tun haben, ist mein.
Und Tiger streicheln, mit Walen schwimmen und was noch?
Hubschrauberflug,
Gleitschirmfliegen.
Ja.
Das hast du alles schon gemacht?
Das habe ich alles schon gemacht.
Wahnsinnig. Also meine Schwester hat neulich auch überlegt, also die ist 84 auf Ameland, wo wir Urlaub machen öfters, da kann man Tandem springen.
Ja, genau, das habe ich gemacht.
Und das hat sie auch überlegt, das würde sie auch gerne machen. Und dann, aber sie hatte vor einigen Jahren einen Herzinfarkt und die ist fitter als ich, also die ist körperlich fitter als ich, obwohl sie 10 Jahre älter ist als ich. Aber dann hat sie doch gedacht, dass ihr das wahrscheinlich doch zu aufregend wäre. Und sie kann mit so einer Aufregung kann sie schwer umgehen. Also ich habe ihr gerade so ein Vitaminpaket verordnet. Vielleicht bewirkt das was, aber dann hat sie entschieden, dass ihr das doch wahrscheinlich zu aufregend wäre. Ich bin zu schwer für so einen Tandemsprung. Ich darf weniger wiegen, dann geht das auch. Es gab mal eine Zeit lang, wo mich das total fasziniert hat und wo mich auch Ballonfahren fand ich auch total. Also alles,
was haben wir auch gemacht. Auch. In Ägypten übers Tal der Könige sind wir mit einem Ballon geflogen.
Also alles, was mit Fliegen zu tun hat, das finde ich auch absolut spannend. Ich bin auch früher, auch als die Flüge noch billig waren und wir noch kein Gefühl dafür hatten, was das mit der Umwelt zu tun hatte, bin ich auch öfters geflogen und habe das auch sehr genossen. Aber ich habe gerade im Moment habe ich solche Wünsche nicht. Also das heißt nicht, dass ich unglücklich bin, sondern ich habe einfach andere Wünsche. Also meine Gesundheit ist mir gerade unglaublich wichtig und es macht mich auch nicht unzufrieden. Und ich weiß ja, dass ich im Oktober wieder nach Ameland fahre oder nächstes Jahr im Mai haben wir schon gebucht. Das macht mich sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob das mit meinem Alter zu tun hat. Hast du schon so eine Art Testament oder so eine irgendwelche Vorsorge getroffen?
Testament haben wir gemacht, als wir das Haus gebaut haben, weil ich bin ja in zweiter Ehe verheiratet und die drei Kinder sind alle von meinem ersten Mann. Und da haben wir tatsächlich gleich ein Testament gemacht, damit mein Mann und eben auch die Kinder abgesichert sind. Dass mein Mann das Haus nicht für 1 Euro verscherbeln können und die Kinder nicht sagen können, du musst jetzt raus. Also das war, ich wollte, dass es dann gerecht bleibt, auch wenn ich nicht mehr da bin. Aber das war, ja, es war tatsächlich ein Jahr vor meinem Krebs.
Und hast du eine Vorsorgevollmacht?
Nein, die habe ich tatsächlich noch nicht. Also sie steht auf dem Plan, aber soweit bin ich irgendwie.
Ja, finde ich interessant. Also meine Schwester hat das alles, ich habe das auch nicht. Ich denke jetzt darüber nach, was mit meinem Nachlass ist oder Vorlass, weil noch habe ich das ja. Aber ich habe weder eine Patientenverfügung noch eine Vorsorgeverfügung. Das Thema kam jetzt auf, weil der Schwiegervater meiner Tochter, der hat Krebs und ist jetzt gerade in der Chemo. Du hast das alles nicht, obwohl du eine dein Leben bedrohende Krankheit hattest.
Ja.
Aber das hat damit zu tun, dass du so lebensbejahend bist und so optimistisch?
Ich denke schon. Also ja. Ich selber habe 2 Vorsorgevollmachten erhalten von meiner Mutter und der Oma meines Ex-Manns. Da habe ich die auch genutzt, die Vorsorgevollmacht. Ich habe ihren Tod begleitet im Hospiz. Und das fand ich auch total toll, dass das alles dadurch so einfach war. Und wollte es immer machen, aber ja, wie das so ist im Leben. Man hat es im Hinterkopf und denkt, mach mal und ja.
Meine Tochter.
Das steht nicht auf der Löffelliste, vielleicht liegt es da dran.
Meine Tochter hat mich auch darauf angesprochen. Also ich denke, so eine Vorsorge, also ich finde das immer so endgültig, wenn ich so eine Vorsorge-Geschichte da mache, dann habe ich das Gefühl, irgendwann tritt es dann auch ein. Es kann natürlich blöd sein, aber ich gehe da irgendwie so eigenartig mit um. Aber wenn mir halt morgen auf den Tag was passiert ist, habe ich das alles nicht. Gut, ich habe eine Tochter, die natürlich dann irgendwie als nächste Verwandte gefragt würde oder so. Aber ich will mir da eigentlich keine Gedanken drüber machen. Denkst du über deinen Tod nach? Oder ist das ein Thema für dich?
Zum Teil schon. Also nicht so viel. Für mich war es damals komisch, als wir das Testament gemacht haben, weil ich gedacht habe, oh, damit rufst du irgendwelche Geister hoch. Kann man sehen, wie man will. Ein Jahr später hatte ich Krebs. Ob das Vorahnung, ich weiß es nicht. Also es war schon sehr merkwürdig. Also ich denke schon drüber nach. Also dass ich auch sage, wie ich beerdigt werden möchte oder solche Dinge. Aber auch mehr über so Krankheiten. Ich habe mit meinem Mann einen Deal gemacht, wenn einer von uns geistig irgendwie Alzheimer oder sowas bekommt, dass wir einfach gesagt haben, solange wir gesund sind, darf der andere dann den anderen für 3 Wochen ins Heim geben, um aufzutanken und eine Reise zu machen. Das haben wir uns gegenseitig versprochen. Ob wir es dann tun, ist ja anders. Aber so weiß man, im gesunden Zustand war mein Mann davon überzeugt, dass ich das machen darf. Und genau so weiß er von mir, dass ich sage, wenn es soweit ist, du darfst ohne schlechtes Gewissen reisen.
Ist die Möglichkeit, an Alzheimer zu erkranken, für dich eine Bedrohung?
Also wir haben es nicht in der Familie. Meine Mutter ist 81 und topfit, aber es ist doch schon eine große Angst. Also bei meinem Mann, seine Mutter war ein bisschen geistig schwieriger. Da könnte man schon drüber nachdenken, ob da eventuell mal was kommt.
Also ist jetzt gerade ein großer Fotograf gestorben, Thomas Höpker. Der war in den letzten Jahren, hatte der Alzheimer. Und er ist jetzt gestorben, ich weiß gar nicht, wie alt er geworden ist, etwas über 80. Hat mich betroffen, weil ich halt seine Bilder kenne und ihn so angesehen habe, als ich gelesen habe, dass er Alzheimer hat. Es gibt auch einen Film, er hat zuletzt mit seiner Frau eine Reise durch Amerika gemacht. Da ist es auch offensichtlich, da ist es auch Thema. Es hat mich wirklich sehr erschrocken, dass so ein wunderbarer Fotograf im Alter an so einer Krankheit erkrankt. Und in der FAZ stand, dass er zum Schluss nicht mehr wusste, wer er war oder wo er war oder was war. Ich finde, das ist die größte Bedrohung, also für mich ist das die größte Bedrohung überhaupt. also in so einen Zustand zu kommen. Das find, also ich finde das für mich fast bedrohlicher, als an Krebs zu erkranken, denke ich gerade, weil wenn du an Krebs erkrankst, hast du noch die Chance, Entscheidungen zu treffen. Aber wenn du an Alzheimer erkrankst, ist es ja irgendwann vorbei mit den Entscheidungen.
Ja, also da gibt es einen ganz tollen Film, Still Alice, über eine Frau, die in jungen Jahren Alzheimer bekam. Die hat ihren Laptop eingerichtet, dass er sie jedes Mal, wenn sie ihn einstellt, bestimmte Dinge fragt. Wie alt bist du? Wie alt sind deine Kinder? Wie heißen sie? Und wenn sie die Fragen nicht mehr beantworten konnte, sagte der Film, der Laptop zu ihr, also hatte sie alles fertig gemacht, geh ins Bad, nimm diese Dose und schluck die Tabletten. Sie hat es auch gemacht, ging ins Bad, wollte die Tabletten schlucken und die sind ihr aber aus der Hand gefallen. Also und das fand ich sehr faszinierend. Und für mich ist eigentlich die Angst da, wenn man die Diagnose bekommt, dass man einem bewusst ist, dass man seinen Geist verliert. Ich glaube, wenn man dann so weit ist, dann ist es egal. Genau. Ich meine, dann ist es ja eigentlich ganz schön. Ich mache mir keine Sorgen um den Tod oder um mein Leben und das ist alles so. Aber ich glaube, der Moment von du hast Alzheimer bis zu dem Moment, wo man nicht mehr weiß, wo man ist, der ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ich glaube, es gibt natürlich auch so eine Phase, also ich weiß nicht, wann man das diagnostizieren lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Verdrängungsmechanismus gibt, dass man das eigentlich nicht wahrhaben will. Und dass, wenn die Familie einen nicht dazu irgendwie bringt, das diagnostizieren zu lassen, dass man das gar nicht tut. Also ich wüsste das nicht. Also ich hatte eine Tante, die Schwester meiner Mutter, die verwirrt war und ja, altersdement war. Meine Mutter war auch bis zum Ende klar und die hat das auch ganz lange mit gedeckelt. Hat, ach Janne, wenn ich gefragt habe, was habt ihr denn gemacht? Und ihr fiel das nicht ein. Meine Mutter, Janne, das weißt du doch, wir haben das und das gemacht. Und meine Mutter hat sie wirklich immer mitgezogen und mitgetragen. Und meine Mutter ist eher gestorben. Und eigentlich seit dem Zeitpunkt ist es mit ihr auch wirklich stetig bergab gegangen, weil da war dann nicht mehr dieser Motor da, der sie veranlasst hat, spazieren zu gehen, rauszugehen oder der gesagt hat, du, das und das war doch da und so. Und ja, also wie gesagt, das war die Schwester meiner Mutter, die das hatte. Meine Mutter war, also vom Geist her, war die absolut wach und im Leben und eine kompetente Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand. So, ich eigentlich mal die Hoffnung habe, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Also, ich weiß es nicht. Also, ich denke mir, ich weiß eben nicht, ob man es selber wahrnimmt und selber Entscheidungen rechtzeitig trifft. So, das ist so die Frage, die ich mir immer so stelle, ob ich das eigentlich mitbekomme, wenn da irgendwas ist. Also, ich habe keine, wenn ich was vergesse oder so, das ist für mich kein Problem. Das geht jungen Leuten so und das geht alten Leuten so. Oder dass ich mich nicht erinnere. Ich habe manchmal schwer, also mir passiert es so, ich habe ja lange Zeit als Fotojournalistin gearbeitet und habe Demonstrationen und draußen auf der Straße fotografiert. Ich treffe manchmal Leute, die halt in meinem Alter sind, die mich kennen, die ich aber nicht kenne. Es kann natürlich sein, dass die mich eher wahrgenommen haben, dass ich sie damals gar nicht wahrgenommen habe. So. Also, das heißt, wenn es andere Situation ist, die mich ruft ein Kunde an und sagt seinen Namen, und will irgendwas und mir fällt sofort ein, wer er war und wie das Shooting war. Und die Bilder dazu fallen mir auch ein. Also das funktioniert so auch. Aber also, oder an Dinge, die ein paar Jahre zurückliegen, habe ich manchmal auch keine Erinnerung oder weiß ich einfach nicht. Ich denke, das Gehirn sortiert das einfach so, wie es das für wichtig hält oder so. Ja? Aber also wie jetzt Thomas Höpka, das hat mich wirklich berührt. Also das war wirklich... ja, also ich war vor zwei Jahren in einer großen Ausstellung von ihm und er hat einfach wunderbare Sachen fotografiert und hat tolle Geschichten dazu erzählt und konnte er auch. Und das hat mir ja, dass der halt an Alzheimer erkrankt ist. Aber die Kamera hat er immer dabei, hieß es, die hätte er immer umhängen gehabt. Und also das hat er irgendwie nicht vergessen, dass das ein Teil von ihm war und jetzt ist er gestorben, ja. Ja gut, also das war das Thema Tod, aber das ist irgendwie für dich auch nicht so präsent.
Nein.
Okay, ich würde dich gerne jetzt fotografieren und ich würde gerne nach dem Shooting noch mal kurz mit dir reden, wie das für dich war. Erstmal ganz herzlichen Dank. So, jetzt habe ich dich gerade fotografiert. Wie war das jetzt für dich?
Lustig. Es hat viel Spaß gemacht. Also
du hast gesagt, dass du Freundin das mutig findet, dass du dich quasi nackt fotografieren lässt. Du empfindest das nicht so?
Nein. Ich finde das total normal. Warum sollte man das nicht tun? Also ja, aber sie sagte mir gestern dreimal, sie findet das total mutig, dass ich hier hingehe und das mache. Und ich finde...
Hat das vielleicht auch was mit Verletzlichkeit zu tun, wenn man sich so zeigt oder so... Ja, ich überlege gerade, was könnte der Grund sein? Also ich habe ja auch viele Aktshootings gemacht, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass Frauen sich doch immer noch über ihren Körper identifizieren und das auch brauchen. Hast du dich jemals fotografieren lassen, nackt, als du noch Brüste hattest?
Nein, ich habe meine Brüste fotografiert, bevor ich sie amputieren lassen habe. Hat man mir die Brüste fotografiert, aber nur die Brüste tatsächlich. Okay.
Warum? Weil du eine Erinnerung haben wolltest. Ja, ich hatte neulich vor 2 oder 3 Wochen eine Kundin aus Berlin, die stand auch vor der Amputation und die wollte auch nochmal Fotos haben mit ihren beiden Brüsten. Hm. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es ihr geht. Ich habe sie gefragt, aber mal hören, wie es ihr geht. Ja gut, aber dieses Gefühl, nackt zu sein, kennst du so nicht in dem Zusammenhang?
Nein.
Oder verletzlich zu sein? Oder?
Warum bin ich verletzlich? Nur weil ich nichts trage. Das ist, nee, ich kann es nicht nachvollziehen. Also so ganz nackt wäre vielleicht noch mal anders. Aber oben.
Dein Mann wollte ja das Foto haben von deinem Po. Aber da wolltest du nicht.
Nein, da wollte ich nicht. Nein, das würde ich wiederum nicht tun.
Okay. Warum nicht?
Weil mir das wäre mir unangenehm.
Echt?
Ja. Also auch so ein Foto hängen zu haben. Also ich habe ja auch überlegt, du hast ja geschrieben, dass ich 2 Bilder haben kann, wo ich die hinhänge.
Ob du die hinhängst, ja.
Hinhängen auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich weiß noch nicht, ob ich sie tatsächlich im Flur hänge oder ob ich sie im Schlafzimmer hänge. Da bin ich mir noch nicht einig. Auch so viele von meinen Freundinnen wollen das natürlich sehen.
Ja klar. Du kriegst eine Auswahl und den Link kannst du auch weitergeben. Du kannst auch deine Freundin drauf gucken lassen. Das geht. Also du kannst den Link gerne weitergeben. Solange die Bilder online sind, können die auch gucken. Ja, guck mal, die wollen es sehen. Es gibt natürlich ein Interesse daran. Also ich glaube, es hat schon was... ich weiß gar nicht, Voyeurismus hat es nicht zu tun. Aber
mit Neugier aber, glaube ich.
Wie ja, auch, Frau ja, auch weil sie selber sagen, boah, das ist aber mutig. Das heißt, sie hätten da ein Gefühl, das vielleicht nicht zu tun und finden es mutig und wollen dann sehen, wie es umgesetzt ist. Ja, weil es eben mutig ist. Das ist eine Freundin, die hat keine Brüste mehr und die ist mutig und lässt sich so fotografieren. Ja, also ich könnte mir vorstellen... Ich glaube, es ist auch ein Teil Bewunderung auch, oder?
Ja, das glaube ich auch. Also das haben mir auch viele gesagt, dass sie das bewundern, wie ich damit umgehe. Wahrscheinlich hängt es damit auch zusammen. Aber für mich ist es...
Ja, aber du bist
ich gehe auch in die Sauna, ich gehe ins Schwimmbad und...
Ja, im Schwimmbad hast du aber einen Badeanzug an. Okay, man erkennt dann, wenn man zum zweiten Mal hinguckt, dass du keinen Busen mehr hast. Und das würde schon Leute schon wundern. Ne? Also gut, ich gucke ja anders. Also ich habe dir erzählt von der Frau in der Muckibude. Ich habe sie gefragt, ob sie Alopecia hätte oder Krebs hätte. Dann hat sie gesagt, Alopecia, weil sie keine Haare mehr hatte. Die habe ich auch fotografiert, weil ich denke, auch das muss gezeigt werden, dass es Frauen gibt, die keine Haare haben und aber keinen Krebs hatten. Mhm. So, ne? Oder wie jetzt, du hattest Krebs, hast keine Brust mehr, hast aber noch hast wieder Haare, weil du halt gesund bist und eine Krebsüberlebende bist. Wie gehst du mit diesem Wort um? Krebsüberlebende?
Das hat noch keiner zu mir gesagt. Also, nee.
Ah, du bist eine Krebsüberlebende.
Ja, also ich sage einfach immer, ich habe es geschafft. Also das ist für mich so der Punkt. Ich habe es einfach geschafft gegenüber anderen Frauen. Und das war für mich auch mit dem Grund der Brustamputation, weil ich immer denke, es ist ja diese Shannon Doherty, die ist ja so schwer brustkrebskrank. Und ich bewundere diese Frau. Also ich verfolge das nun auch schon seit vielen Jahren. Und für mich war damals auch der Moment zu sagen, all diese Frauen, die gestorben sind oder sterben müssen, die hätten mit beiden Händen ihre Brust hergegeben, um leben zu dürfen. Und ich habe die Wahl. Ich kann entscheiden. Ich tue es.
Shannon Doherty, die lebt aber noch.
Sie lebt noch, ja.
Und hat sie sich die Brust amputieren lassen? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Nee, sie hat sie nicht, weil sie die endgültige Diagnose hatte. Sie hat jetzt Metastasen unter anderem auch im Kopf. Also es wird nicht mehr keine 5 Jahre mehr dauern.
Das war jetzt. Beverly 2021 oder wie war
ja,
das,
die Serie? Ja, 90210. Ich kenne sie tatsächlich noch von unserer kleinen Farm, da hat sie als Kind mitgespielt.
Ach, da kenne ich sie nicht.
Und ich liebe unsere kleine Farm.
Ja. Es gibt noch eine Serie von diesen 3 Schwestern, da war sie auch dabei, die Hexen konnte.
Ja, genau.
Da war sie auch dabei. Ach, das ist ja... Ja, das sowas ist natürlich, also da geht es uns noch blendend, oder?
Ja, aber sie zeigt es eben öffentlich. Sie zeigt öffentlich wieder. Sie ist nicht eine von denen, die dann hinterher ankommen und sagen, ja, ich bin gesund, ich habe Krebs gehabt. Und es ist ja mit der Chemo nicht beendet. Die Angst bleibt bei jedem von uns. Und das finde ich eben so schade, dass niemand darüber spricht, dass es dann immer noch da ist und man nur sagt, ja, ich habe 5 Jahre, ich bin gesund. Also das sehe ich nicht so.
Ja, du machst ja das MRT, da wird ja festgestellt, ob es irgendwann an einer anderen Stelle eine Raumforderung gibt, die eventuell Krebs sein könnte.
Ja, das wird ja jetzt nicht mehr gemacht, weil...
Wird nicht mehr gemacht?
Nein, es ist ja nichts mehr da, wo sie die Raumforderung
angucken. Nee, ob an anderen Stellen in deinem Körper.
Nein, das wird nicht gemacht.
Das wird nicht gemacht?
Nein, das wird nicht gemacht.
Ah ja, ich dachte, aber man untersucht dein Blut oder auf
Marker? Das wurde jetzt eine Zeit lang gemacht, aber das wird auch nicht mehr gemacht.
Also die Krankenkasse sich das sparen
will. Ja, genau, jetzt wird nur noch ein Ultraschall gemacht. Okay. Von dem, was nicht da ist.
Also ich werde meine Ärztin auch bei der nächsten Untersuchung mal fragen, wie das denn aussehen könnte. Ich habe ja jetzt durch dieses Medikament, was ich dann nehme, wirklich Magen-Darm-Probleme. Und da möchte ich auch, dass da mal... Also ich weiß, die kommt von dem Medikament, kommen die, weil das ist ja ein Darmhormon, dieses Medikament, was viele positive Auswirkungen hat, aber was eben auch Magen-Darm-Probleme macht. Und da würde ich Sie mal fragen, was ich da für Chancen habe, dass das mal untersucht wird. Also auch unter dem Aspekt, dass ich halt Krebs hatte. Weil es war zwar, wie gesagt, Krebs Deluxe bei mir, weil wir es früh genug erkannt haben und weil durch die OP dann alles entfernt worden ist. Aber heißt das, dass es noch nicht im Blutkreislauf war, dass es nicht woanders entstehen könnte?
Wenn die Lymphknoten nicht befallen
waren? Nee,
war nichts. Bei mir waren ja die Lymphknoten befallen. Dadurch ist ja das Risiko von den Metastasen eben immer noch da.
Nee, das war alles nicht. Also das war ja ein Adenokarzinom, also ein Schleimhautkarzinom und... ach ja, wir sollten nochmal das jetzt zum Abschluss des Gesprächs über was Nettes sprechen. Du machst jetzt gleich einen Ausflug mit deinem Mann, du fährst nach Holland weiter und verbringst das Wochenende in Holland.
Genau, bei Freunden von uns, die wir auf einer Reise kennengelernt haben.
Holland ist ja auch wirklich sehr schön. Wirst du auch irgendwie Bitterballen essen oder Currywurst Spezial?
Nein, ich werde Senfsuppe essen.
Oh ja, das liebe ich. Im Ameland gibt es auch eine Senfsuppe. Oh. Ich habe sie auch schon mal selber gemacht. Es ist wirklich köstlich. Senfsuppe ist wirklich köstlich. Ja, mag ich auch sehr gerne. Du, dann danke ich dir ganz herzlich erstmal für den Podcast und dafür, dass ich dich fotografieren durfte. Und wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und alles Gute.
Danke, gleichfalls.
Danke.